Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Er hat einen neuen Ton in den deutschen Gitarren-Pop-Rock gebracht mit seiner Band Tomte. Seite an Seite mit anderen Bands wie Ketka oder auch Schrottgrenze. Außerdem hat Thees Ullmann den Beitrag mit dem wohl längsten Songtitel geschrieben, der je zu einem Bundesvision Song Contest zugelassen wurde. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf im Jahr 2011. Immerhin Platz 8. 6 Jahre gab es kein Soloalbum von Thees Ullmann. Gut zu tun hatte er trotzdem. Hat einen ersten Roman geschrieben, Sophia, der Tod und ich. Er hatte einen Gastauftritt bei Olli Schulz. Außerdem die Bruce Springsteen-Autobiografie als Hörbuch eingesprochen. Diesen Freitag erschien sein drittes Soloalbum, Junkies und Scientologen. Und Thees Ullmann ist jetzt bei uns im Corso-Gespräch. Willkommen.
Du hast wirklich diese ganz warme GEZ-Stimme, warum ich immer dafür einstehe, dass die GEZ verdoppelt werden muss. Das ist dieses salbungsvolle, ruhige, westdeutsche Vortragen. Und dann bin ich noch im Kern des Ganzen. Ich könnte nicht glücklicher sein.
Mal schauen, ob wir das aufrechterhalten können. Vielleicht ärgere ich Sie aber auch erstmal, indem ich zitiere aus der Werbebotschaft zum neuen Album, die ein Kollege geschrieben hatte. Da heißt es, Thees Ullmann habe diese berührende Distanzlosigkeit. So, so. Was soll das sein? Berührende Distanzlosigkeit.
Ich weiß es nicht so wirklich. Ich habe eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Es ist einfach so, je älter ich werde, desto mehr sage ich vehement, dass was ich mache Kunst ist. Also früher habe ich gesagt, ich bin Punk oder ich mache Musik oder ich mache Independent. Für mich ist es jetzt auch gerade, weil ich halt viel Erfolg mit meinem Buch hatte, sage ich, das, was ich mache, ist einfach Kunst. Und ich würde das als unfair den Leuten gegenüber empfinden, die das Zeug gut finden, was ich mache. Und deswegen geht es bei mir in der Kunst häufiger auch mal in Richtung Dunkelheit und Traurigkeit und Kerngefühle und sowas. Und das ist nicht modern, sowas zu machen. Das ist nicht in sowas zu machen. In Deutschland wird einem so eine Frage immer gestellt, aber Bob Dylan würde auch niemand fragen, Sie sind ja ein sehr emotionaler Mann, so gerade bei den ersten Platten und sowas. Und deswegen geht das, glaube ich, darum, dass ich damit nicht hinterm Berg halte, dass wenn ich zum Beispiel singe, Menschen wie ich bleiben besser allein, dass ich mich damit meine.
Sie sagen gerade, das ist nicht in, das ist nicht gefragt in Deutschland. Man könnte aber ja den Eindruck kriegen, oh doch, das große Gefühl, das muss doch überall sein, in den großen Popsongs, in Anführungszeichen, der Buranis und Songpoeten. Und hat das nichts mit Gefühl zu tun, wie Sie es verstehen?
Also ich kenne die Kollegen, schätze die Kollegen und sowas, glaube aber dann trotzdem, dass ich da an einer anderen Stelle im Steinbruch von Rock und Popmusik am Graben bin und sowas. Dieses Gefühlige oder dieses Instagram-poppige Darstellung eines Gefühls im Gegenlicht und sowas ist alles total in Ordnung, aber das ist eben einfach überhaupt nicht meine Welt, sondern bei mir ist es jetzt gerade bei der neuen Platte, wo es mir nicht leicht gefallen ist, diese Platte zu schreiben, ist es wirklich einfach so eine Reise in die Dunkelheit geworden und ich glaube, dass viele Leute das auch nicht können, so wie ich das mache.
So dunkel finde ich es gar nicht. Ich finde, da ist auch viel Mutmach-Lyrik. Das soll jetzt nicht irgendwie abschätzend klingen. Wir können auch sagen, es sind Zeilen, die einem Mut machen können dabei oder die einen aufmuntern. Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt zum Beispiel. Das ist doch eigentlich ein sehr schönes, warmes Bild. Das heißt, wenn man singen kann, oder andersrum, wenn man Angst zulässt, dann
ja,
spürt man
aber,
mehr.
Aber ich muss sagen, dass zum Beispiel, also ich finde es toll, dass Sie das so gelesen haben, aber gerade diese Zeile kommt aus so einem Unverständnis gegenüber so Männlichkeitskult, der zurzeit gerade am Grassieren ist. So Selbstoptimierung, kümmer dich um deinen Körper, sei die beste Version von dir selbst. Gerade im Genre Hip-Hop gibt es ja wirklich sozusagen ein gelebtes Übermenschentum und ein gelebter männlicher Exzess. Und ich finde, dass große Kunst kommt immer von den Frauen, die irgendwie eine andere Idee haben oder von Männern, die früher über den Schulhof gejagt wurden, also von den Zweiflern, von den Nachdenklichen, von den Abgedrehten. Und daher kommt dieses Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt. Weil, also ich finde die Kunst häufig schlecht, die aus einer männlich dominierten Ecke kommt und sowas.
Ich sag mal so, das thematisieren Sie auch auf dem Album, indem Sie eine Innenansicht über Frauenfeindlichkeit oder auch dieses Männlichkeitsbild im Hip-Hop mit den geölten Muskeln und den Frauen, die im Hundehalsband durch Videos gescheucht werden, darstellen. Und zwar aus der Sicht, ganz spannender Kniff eigentlich, des Typen, der sein Geld damit verdient, dass er eben die Darstellerinnen, die Statistinnen, ja, zum Dreh und wieder zurückfährt und im Grunde so ein Randbeobachter ist. Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt.
Ich kann es lustigerweise einfach genau sagen. Ich habe meinen Freund Emil Elektroler besucht und seine Frau. Und wir hatten einen ganz tollen Abend zusammen. Er hatte Geburtstag und es war die dunkle Zeit, in der mir überhaupt nichts eingefallen ist. Und dann bin ich mit dem Zug zurückgefahren in Richtung Berlin und kurz hinter Hagen in Richtung Bielefeld ist mir plötzlich dieser Satz eingefallen: Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach den Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt. Und da habe ich gedacht, Mann, da könnte doch irgendwas drin sein. Weil diese, also wirklich diese Videos von der Stange und diese Videos, die alle gleich aussehen, also ein Bekannter von mir hat das als Job. Der weiß, welche, wo man teure Autos mietet, der weiß, wo man Frauen mietet, die in Lingerie von A nach B gehen. Und da habe ich gedacht, und es muss doch jemanden geben, der diese Frauen dann abends noch nach Hause fährt und sagt, so. Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Geschichte, außer irgendwie rumzunölen, dass man irgendwie 50% des deutschen Hip-Hops irgendwie nicht versteht oder reaktionär findet.
Was sie aber trotzdem tun.
Ja, ich würde sagen, jeder mit einem gesunden Menschenverstand empfindet das als reaktionär, wenn Frauen die ganze Zeit degradiert werden. Dann wird häufig vom Hip-Hop gesagt, das ist Hip-Hop, das verstehst du nicht. Das finde ich als Antwort einer Kultur, Klammer auf Subkultur, relativ schwach.
Und man ist dann auch nicht mehr so weit weg von diesem, ach, das wird man doch noch sagen dürfen, dass einem die neuen Rechten gerne entgegenschmettern. Weil ich das nicht politisch in einen Topf stellen möchte, aber die Haltung ist ähnlich.
Mir geht es auch um einen kulturellen Unterstrom bei der ganzen Sache und sowas. Es geht mir um einen gesellschaftlichen Unterstrom. Ich komme aus der Generation von Rockbands wie Nirvana, da bin ich mit nicht groß geworden. Und das war, also die Aussage zum Unterstrom der Gesellschaft war zu dieser Zeit, so, wir sind jetzt alle gleich. Es kam Riot Girl mit dazu. Bei Sonic Youth und PJ Harvey hat mich das gar nicht mehr interessiert, ob das eine Frau oder ein Mann gemacht hat, sondern es war einfach eine tolle Kultur. Und meiner Meinung nach, kann man gerne diskutieren, meiner Meinung nach sagt der Unterstrom unserer Kultur und Gesellschaft zurzeit, es ist überhaupt kein Problem, eine Frau als Fotze zu bezeichnen und ihre einzige Daseinsberechtigung ist es, in einem Video von A nach B zu gehen.
Ich habe den Eindruck, dass sie auf diesem Album dieses Spiel mit Assoziationen und Referenzen also extrem auf die Spitze getrieben haben. Also fast in jeder zweiten Zeile findet sich irgendwas, wenn man genauer hinhört, zum Beispiel die Vierfaltigkeit der Bobs, Bob Marley, Bob Dylan, Bob Andrews und Bob Ross. Absicht oder Zufall, dass sie da so viele Referenzen diesmal drin haben?
Ich habe kein Interesse mehr, irgendwie über meine Befindlichkeiten zu reden. Und dann ist mir das aufgefallen, dass ich an anderen Personen, meine engsten Freunde, die ich ja genauso besinge wie Prominente, das war für mich eine gute Leinwand zu bemalen.
Der Markus-Wibusch-Tanz kommt noch
vor. Der Markus-Wibusch-Tanz kommt noch. Es ist uns erst später aufgefallen und dann haben wir gedacht, jetzt ist auch egal, wenn da irgendwas reinpasst mit dem Namen, dann ist das gutes Symbol für irgendwas. Ich meine, jeder hat ein Bild im Kopf, wenn ich ABBA singe.
Wie passt Avicii da hinein in diese, nennen wir es ruhig, Heldengalerie oder Galerie von Menschen, die sie wertschätzen? Wofür steht der?
Avicii steht dafür, dass ich das nicht glauben kann. Wir haben uns fast mal einen Sport daraus gemacht, ungefähr nachzurechnen, also nicht als Witz, sondern fast in Traurigkeit, nachzurechnen, wie viel Geld Avicii wohl verdient hat in seiner Karriere. Und wir haben irgendwie bei 70 Millionen Euro aufgehört zu zählen, weil wir dann auch nicht genug Ahnung haben dafür und dass eben einfach auch 70 Millionen nicht ausreichen, um eine wunde Seele irgendwie ein Pflaster zu verpassen. Das ist das Erste. Dann hat mich die Geschichte einfach wahnsinnig umgehauen, als Vater einer Tochter. Die Mutter von Avicii wird ja irgendwann mal gesagt haben, mein Sohn macht Musik, ist das nicht toll? Dann wird sie irgendwann gesagt haben, mein Sohn hat Erfolg in Amerika, ist das nicht toll? Und dann wird sie irgendwann gesagt haben, meinem Sohn geht's nicht so gut. Ich glaube, das war alles ein riesiger Fehler. Das hat einfach schon, diese Geschichte dahinter macht mich wahnsinnig betroffen. Und mir gefällt bei dem Avicii-Song die künstlerische Fallhöhe, weil sie mich gerade nach dem Song gefragt haben.
Ein Plädoyer für Leben und Leben lassen und auch mal gucken, wie es den anderen geht. Das, aber nicht nur das, findet sich auf dem neuen, dem dritten Soloalbum von Thees Uhlmann, Junkies und Scientologen, in dieser Woche erschienen. Vielen Dank fürs Gespräch, Thees Uhlmann.
Vielen Dank.